Willkommen zu Kreisab und mal wieder zur nächsten Sendung rund um die Weltmeisterschaft 2023, präsentiert von der Sportstadt Düsseldorf. Mit Stimmen der Beteiligten und Analysen der Experten. Zwar nicht vor Ort, aber mit maximalem Einsatz. Euer Mann am Mikrofon ist Sascha Staat.
Die deutsche Mannschaft ist mit einem souveränen Sieg aus der Hauptrunde rausgegangen. Nein, aus der Hauptrunde, um Gottes Willen, da fange ich schon mit einem Fehler an. Wenn das denn so wäre, das wäre ganz wunderbar. Sie ist mit einem souveränen Sieg aus der Vorrunde rausgegangen. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreisab. Aber so ist das, wenn man gerade selber noch diese Partie am Mikrofon begleitet hat. Deutschland gegen Algerien. Es gibt ein klares Endergebnis, 37-21. Es war eigentlich bis auf die ersten 2, 3, 4, 5 Minuten ein unfassbar souveräner Auftritt der deutschen Mannschaft, der mich persönlich sehr überzeugt hat. Und ich bin gespannt, was mein heutiger Gast dazu sagen wird, der in der Halle vor Ort gewesen ist in Katowice. Ich begrüße recht herzlich den geschätzten Kollegen und Chefredakteur der Handballwoche, Olaf Bruchmann. Hallo Olaf.
Hallo Sascha, ich grüße dich.
Du bist ja nun auch schon bei vielen, vielen Turnieren mit dabei gewesen. Ich bin mir nicht sicher, wann ich das letzte Mal eine deutsche Mannschaft gesehen habe, die in einem ja eigentlich bedeutungslosen Spiel, das müssen wir ja auch dazu erwähnen, so eine souveräne Leistung gebracht hat, wo die Ersatzspieler so glänzen konnten, wo Alfred Gislason Spieler geschont hat. Wie ist dein erster Eindruck wenige Minuten nach Ende der Partie?
Ja, ich bin auch sehr begeistert gewesen davon, wie die deutsche Mannschaft marschiert ist, wie sie 37 Tore erzielt hat und sogar noch hätte mehr erzielen können. Und du hast völlig recht, sie haben den zweiten Anzug, über den wir schon viel gesprochen und auch geschrieben haben, den haben sie ins Turnier gebracht und es haben viele Spieler gespielt, die in den ersten beiden Spielen gegen Katar und Serbien noch nicht zum Einsatz kamen. Das heißt, man hat also die Belastung verteilt, man hat Stammspieler wie Kai Häfner oder Juri Knorr weitestgehend schonen können. Keiner hat sich verletzt, man geht mit 3 Siegen aus dieser Vorrunde raus und damit ist der Plan von Alfred Gislason voll aufgegangen.
Absolut. Also ich war mir ja im Vorfeld nicht sicher. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, was Alfred Gislason euch vielleicht auch so mit auf den Weg gegeben hat, noch vor der Partie, ob er denn nun Spieler schonen würde, weil das ist ja auch ein bisschen gefährlich. Man kann dann auch schnell den Rhythmus verlieren und dann ist das gute Gefühl, was man aus den ersten beiden Partien mitgenommen hat, auf einmal weg. Aber klar, es gab diese kurze Anfangsphase, wo die Algerier mit 3-1 geführt haben und dann hat das die deutsche Mannschaft super runtergespielt. Also mit einer Souveränität habe ich lange nicht mehr gesehen. Das habe ich gerade eben schon gesagt. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, das war schon sehr, sehr souverän und ich fand es echt toll, wie sich alle eingebracht haben und auch kein Emotionsverlust oder Stimmungsverlust irgendwie zu spüren war. Die wollten gewinnen, die hatten alle Spaß am Spiel, das war schon toll. Aber man ist natürlich auch immer nur so gut, wie es der Gegner erlaubt. Man muss schon sagen, dass Algerien auch wirklich enttäuscht hat. Das war nicht so, wie ich das erwartet habe von dieser Mannschaft. Das wussten wir aber, was da auf uns zukommt, denn die ersten beiden Spiele haben die Algerier nun auch schon verloren. Ich war ein bisschen enttäuscht von ihnen, muss ich sagen.
Ja, das stimmt schon. Das war nicht gut, was Algerien da auf die Platte gebracht hat. Ich möchte aber den deutschen Sieg, beziehungsweise besser gesagt die deutsche Leistung nicht kleinreden.
Nein, nein, das will ich auch überhaupt nicht, gar nicht. Gerade wenn man sieht, wie Yannick Kohlbacher am Kreis agiert hat und was er für tolle Anspiele bekommen hat. Das war sehr schön und das macht vor allem Mut für die kommenden Aufgaben, die da jetzt kommen mit Niederlande, Norwegen und Argentinien, die sich heute ja sehr souverän gegen Nordmazedonien durchgesetzt haben. Also insofern ist das sehr wichtig für das Turnier. Und da klinge ich schon ein bisschen wie so ein Trainer. Man hat alle im Turnier und alle haben gespielt, alle haben diese WM-Luft geschnuppert, alle wussten oder wissen, worum es geht. Und das kann für die kommenden Aufgaben noch sehr, sehr wichtig werden.
Das glaube ich auch und ich kann mich da nur wiederholen, das habe ich während des Live-Kommentars schon gesagt, dass ich mich ständig wiederhole, aber ich war wirklich begeistert und vor allem auch deswegen, weil ich vorher nicht sicher war, wie diese Mannschaft auftreten würde. Du hast jetzt gerade ja auch eben schon Namen genannt, die Alfred Gislason geschont hat. Ich möchte aber zunächst nochmal ganz konkret auch bei den Spielern bleiben, die heute auf der Platte standen. Yannick Kohlbacher ist zum Spieler des Spiels gewählt worden, 10 Tore bei 10 Versuchen und das zeigt auch, dass Johannes Goller nicht immer 60 Minuten auf der Platte stehen muss. Das war auch so ein Fragezeichen vor Beginn des Turniers.
Ja, es hat einen sehr guten Eindruck gemacht, was Kohlbacher da gespielt hat. Er hat gerade gegen diese sehr massive Deckung der Algerier, hat er sich toll bewegt, hat Sperren gestellt für den Rückraum. Er hat selber, wie gesagt, 10 Tore gemacht. Seine Drehung am Mann, die ist echt nicht zu verteidigen. Da ist er wirklich unfassbar stark. Und das ist wichtig zu wissen, dass eben Goller sich vielleicht auch mal auf Abwehraufgaben konzentrieren kann und du dann einen sehr, sehr guten Angriffskreisläufer mit Kohlbacher hast.
Also viele Varianten für Alfred Gislason. Und jetzt nehmen wir noch mal ein paar Namen mit rein, die heute nicht auf der Platte gestanden haben, beziehungsweise nur wenig gespielt haben. Julian Köster zum Beispiel, der eigentlich dann nur in der 3-2-1-Defensive auf der Spitze agiert hat. Vorne hat er mehr oder weniger gar keine Einsatzzeiten bekommen. Ich glaube, einmal hat er einen schönen Pass auf Jannik Kohlbacher gespielt oder Rune Dahmke. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr so sicher. Ich glaube, es war Dahmke, als der eingelaufen war von links außen. Aber da habe ich so das Gefühl, das hatte ich dann auch während des Spiels erwähnt, diese Vergleiche mit Domagoj Duvnjak, die sind teilweise natürlich unfair, weil Duvnjak ein absoluter Weltklasse-Spieler ist über viele, viele Jahre. Aber ich glaube schon, dass so rein spieltechnisch, was diese Deckungsarbeit angeht, der Vergleich überhaupt nicht hinkt. Wie siehst du das?
Der Vergleich zwischen Köster und Duvnjak?
Ja, genau, defensiv.
Ja, Duvnjak arbeitet natürlich noch mit sehr viel mehr Erfahrung. Das kann Julian gar nicht haben. Der ist ja erst 22, der Junge. Aber der hatte heute nur, ich gucke gerade auf die Statistik, 18 Minuten gespielt. Das ist also richtig. Ich finde es aber toll, wie er sich schon bewegt und was für ein Raumgefühl er hat. Gerade in der 3-2-1-Deckung. Er antizipiert sehr gut, ist aber trotzdem schnell am Mann und packt dann auch zu. Die letzten Tage haben wir immer mal wieder über die Deckungsleistung von Köster gesprochen. Und alle haben ihn wirklich sehr gelobt, weil er sehr, sehr weit ist für sein Alter. Und wenn wir uns mal dran erinnern, glaube ich nicht, dass Domagoj Duvnjak mit 22 auch schon so ein überragender Verteidiger war. Das hat halt was mit Erfahrung zu tun und das wird schon noch werden.
Trotzdem, die Defensivstatistiken der deutschen Mannschaft waren in den ersten beiden Spielen nicht so überragend. Auch da gab es den einen oder anderen, der gesagt hat, wir müssen uns vor allem in diesem Bereich steigern. Bist du da auch der Meinung der anderen Experten oder Kritiker oder hast du da eine ganz andere Perspektive?
Nee, ich sehe das schon genauso. Wir haben 27 Tore gegen Katar kassiert und 33 gegen Serbien. Das sind 60 Tore in zwei Spielen. Das ist bei weitem zu viel. Gerade wenn es dann später um die Spiele geht, wo es wirklich um die Platzierungen geht in der K.O.-Runde, dann kannst du dir eben 30 Gegentore in einem Spiel nicht erlauben. Wir waren ja glücklich, dass wir gegen Serbien 34 geworfen haben, aber 33 Tore zu kassieren ist bei weitem zu viel. Also das Wechselspiel zwischen Torleuten und Abwehr ist da ja unglaublich wichtig. Und da wurden unsere Torleute auch oft alleine gelassen, weil eben viele, viele Lücken in der Abwehr waren, gerade gegen Serbien. Das hat Alfred Gislason auch angesprochen. Er hat das bemängelt und war auch, wenn man ihn so beobachtet hat an der Bank, manchmal richtig sauer, denn er ist ja da schon ein Perfektionist und will genau, dass seine Jungs das machen, was er ihnen sagt.
Ich habe aber den Eindruck, aktuell machen sie sehr gut, was er sagt. Vor allem halt offensiv, weil er natürlich Juri Knorr viele Freiheiten lässt. Und da gab es auch heute so eine Szene, die ein bisschen symptomatisch war. Das war dann in Überzahl, als Luka Witzke kurz runter musste, weil er eine rote Karte bei einem Gegenspieler gezogen hatte und musste dann im Gesicht behandelt werden. Und dann hat in der Überzahl Juri Knorr übernommen und gefühlt auch aus dem Stand ein richtiger Pass von Knorr und schon war der Mitspieler frei. Ich meine, es wäre Paul Drucks gewesen. Also das sind so Situationen, finde ich, ein bisschen sinnbildlich, was die Offensive angeht. Die funktioniert ja, oder? Sind wir uns da auch nicht einig?
Doch, da sind wir uns einig. Das ist schon sehr, sehr gut. Wir haben viel in den letzten Tagen darüber gesprochen, was sich da auch verändert hat. Und ich glaube, ein Erfolgsfaktor ist, dass Alfred nicht versucht, sein System der Mannschaft aufzustülpen, sondern schaut, was hat er für Spieler und lässt sie dann auch das System spielen. Wir haben zum Beispiel gegen Serbien gehört von Alfred Gislason, dass er so ein bisschen den Stil der Rhein-Neckar-Löwen kopieren wollte und da auch eben das Angriffsspiel adaptiert hat. Und ich glaube, das ist schlau von einem Trainer zu sagen, was wollt ihr spielen und wie kriegen wir es am besten hin und nicht nur der Diktator zu sein und zu sagen, hier geht's lang und ihr macht bitte, was ich sage.
Das ist ja auch eine interessante Entwicklung bei Alfred Gislason, die zu erkennen ist, auch noch in hohem Alter. Das muss man ihm auch auf jeden Fall anrechnen. Ihr habt da so eine kleine Geschichte auch gemacht im aktuellen Heft, wenn du mir das richtig übermittelt hast, da aus Polen. Und das ist schon so gewesen, dass er früher ein sehr harter Hund war, also vielleicht nicht ein überharter Hund, um Gottes Willen, aber der gelernt hat auch, dass er jetzt mit einer anderen Generation von Spielern arbeitet und vielleicht diese Spieler auch nicht die Qualität haben, wie seine Mannschaften früher beim SC Magdeburg oder hinterher dann beim VfL Gummersbach oder auch beim THW Kiel, dass er sich da ein bisschen adaptieren und umstellen muss.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Und ich glaube, dass er sich da auch keinen Zacken aus der Krone bricht, sondern er will Erfolg haben mit der Mannschaft und macht gerade das Beste, was für diese Mannschaft eben zu erreichen ist. Und ich finde das sehr gut, dass er da ein bisschen demokratischer wird und auch mal in der Auszeit dann vielleicht Juri Knorr was sagen lässt oder so. Das ist schon gut. Und da hast du völlig recht, da ist eine Entwicklung zu sehen bei Alfred. Und er macht das sehr diplomatisch und vor allem sehr, sehr routiniert. Der Mann ist 63, hat mehrfach die Champions League gewonnen und hat natürlich auch im Handball so ziemlich alles erlebt, was geht.
Ja, und dann hat man auch die Ruhe weg.
Absolut. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass eine Nationalmannschaft auf dem Niveau auch Neuland für ihn ist. Er hat zwar Island trainiert, aber mit einer deutschen Mannschaft ist das schon nochmal was anderes, wenn ich hier auch den Medienrummel sehe, wenn ich seine Verpflichtungen sehe, aber auch den Druck. Wir warten immerhin seit 7 Jahren jetzt auf eine Medaille in Deutschland und das weiß Alfred, dass er irgendwann auch mal wieder liefern muss.
Zumal es nächstes Jahr ein Turnier im eigenen Land gibt. Jetzt hast du gerade gesagt, Medienrummel. Ist wieder so viel los wie vor der Pandemie?
Nein, noch nicht ganz. Also vor der Pandemie waren so 50, 60 Kollegen, die die Mannschaft begleitet haben. Jetzt sind wir vielleicht 25 oder 30 hier vor Ort in Katowice. Ich gehe davon aus, dass zur Hauptrunde jetzt noch ein paar nachkommen. Es ist ja auch nicht so weit aus Deutschland. Und wenn es dann wirklich ab nächste Woche im Viertelfinale darum geht, ob man sich irgendwie für die Medaillenspiele qualifizieren kann, dann glaube ich, nimmt das auch nochmal zu. Denn die Restriktionen, was Hygieneregeln oder Corona-Regeln angeht, die sind nicht mehr existent. Wir können wirklich uns frei bewegen und können mit der Mannschaft sprechen. Da ist dann zwar noch Maskenpflicht, aber das ist ja durchaus zu akzeptieren, wenn man dann mit auf 20 Zentimetern an die Jungs rankommt und mit ihnen sprechen will.
Ja, das sehe ich auch so. Also damit kann man auf jeden Fall leben und deswegen werden die Geschichten ja keine schlechteren, um Gottes Willen. Du hast jetzt gerade ein Wort schon in den Mund genommen, Viertelfinale. Also du scheinst mir optimistisch zu sein.
Ich bin absolut optimistisch. Wir spielen gegen Holland, gegen Argentinien und wenn wir beide Spiele gewinnen sollten, am Ende, am Montag in der Hauptrunde zum Abschluss gegen Norwegen. Ja, das ist schwer gegen die Niederlande, weil sie unfassbar beweglich sind und sehr, sehr schnell. Und wir kennen ja auch 7, 8 Spieler aus Deutschland. Das wird keine leichte Aufgabe. Das haben die Jungs eben auch nochmal nach dem Spiel gegen Algerien in der Mixzone gesagt. Die haben schon ein bisschen Sorge dafür, dass diese schnellen, kleinen Spieler sie da durcheinander bringen. Aber ich bin da ganz optimistisch, dass das funktioniert und bin auch sehr optimistisch, dass wir uns für das Viertelfinale qualifizieren. Und dann ist K.O.-Runde, dann ist Tagesform entscheidend und dann muss man sehen, wie weit es geht.
Wir kennen natürlich aktuell noch nicht das Ergebnis der Niederlande gegen Norwegen. Ich habe schon in dem Gespräch mit Jeffrey Boomhauer in der letzten Ausgabe gesagt, ich traue den Niederländern in diesem einen Spiel durchaus die Überraschung zu. Weil der Vorteil ist natürlich, die können völlig befreit aufspielen. Wenn Deutschland dann gegen die Niederlande in der Hauptrunde spielt, ist der Druck auf jeden Fall bei der deutschen Mannschaft.
Ja, das sehe ich auch so. Gerade wenn man so ein bisschen die Historie sieht und Deutschland sich als sehr große Handballnation ansieht und die Niederlande, auch wenn sie sich entwickelt haben, ja eher eine kleinere Handballnation sind, zumindest bei den Männern, dann sind die Rollen klar verteilt. Da kann Holland nur gewinnen und Deutschland vielleicht viel verlieren.
Ist das ein 50-50-Spiel?
Nee, ich glaube, wenn die Deutschen so auftreten im Angriff wie gegen Serbien, dann ist das eher ein 70-30-Spiel zu unseren Gunsten.
Okay, das ist eine relativ deutliche Aussage. Was muss denn generell in der Hauptrunde alles funktionieren? Jetzt hast du gerade schon gesagt, vor allem der Angriff. Oder welche Spieler, besser gesagt, mal abgesehen von Juri Knorr, müssen an ihr Leistungsmaximum kommen, damit wir das Viertelfinale erreichen?
Das ist ja leicht, wenn ich jetzt alle sage. Also natürlich müssen alle an ihr Leistungsmaximum kommen. Wir müssen eine gute Torhüterleistung haben. Andreas Wolf und auch Joel Bierlehm haben teilweise gut gehalten, aber teilweise eben auch nicht. Wie gesagt, das hängt auch immer mit der Abwehr zusammen. Johannes Goller und Julian Köster, auf die wird es ankommen, gerade im defensiven Mittelblock. Das ist wichtig, dass die dort stehen. Und dann haben wir natürlich auch sehr gute Außen. Lukas Mertens muss genauso performen wie gegen Serbien. Das war super. Er war sehr, sehr schnell und sehr, sehr treffsicher, hat ein unfassbares Wurfbild. Ich glaube, der macht keinen Wurf zweimal. Und das ist schon wirklich aller Ehren wert. Es macht Spaß, dem Jungen zuzugucken. Und wenn wir unsere Gegenstöße weiter so laufen wie auch gegen Serbien, dann bin ich wirklich guter Hoffnung, dass das auch mit dem Viertelfinale klappt.
Ja, das Tempospiel der deutschen Mannschaft bislang überzeugend.
Ja, das finde ich schon. Dazu muss die Deckung eben stehen, dann musst du schnelle Ballgewinne haben und dann über die erste, zweite Welle nach vorne. Das ist klasse. Und dann haben wir sogar über die dritte Welle die Möglichkeit, eben über den Kreis zu spielen. Und das macht Juri Knorr überragend. Ich finde es toll, wie er den Ball fordert. Ich finde es beeindruckend, welche Verantwortung er übernimmt. Also das macht sehr, sehr viel Spaß. Und wir haben heute auch einen Leserbrief im Blatt. Da schreibt jemand, dass wir endlich mal wieder einen Spielmacher haben, seit Markus Bauer der Weltklasseformat hat. Ich kann das im Moment nur unterstreichen.
Oh, du siehst ihn schon auf Weltklasseformat?
Ja, teilweise. Ne? Er macht natürlich auch noch manchmal zu viele Fehler, will dann zu viel. Das war auch gegen Serbien so, wo er in der 50., 55. Minute wieder 2, 3 doofe Fehler macht. Da muss er einfach noch lernen. Aber auch der ist ja noch jung, ist der jüngste Spieler in unserem gesamten Kader. Da muss man ein bisschen Nachsicht haben. Und auch da der Vergleich mit Markus Bauer, so ähnlich wie vorhin mit Köster und Dufniak. Die Jungs waren damals auch noch nicht so gut, als sie 22 waren. Der kann sich noch entwickeln. Manchmal sind seine Fehler halt nur sehr teuer und gerade wenn es dann vielleicht in der Hauptrunde um Hopp oder Top geht, sollte er diese Fehler eben abstellen.
Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, kann natürlich sein, dass ich völlig daneben liege, dass Norwegen gegen die Niederlande gewinnt. Ich würde jetzt mal sagen, mit 3-4 Toren eventuell. Siehst du die deutsche Mannschaft in der Lage, mit dem, was sie bisher präsentiert hat, Norwegen, einer der Titelkandidaten, zu schlagen?
Ja, das sehe ich absolut. Auch da muss natürlich vieles zusammenkommen und Deutschland muss sehr, sehr gut performen. Aber sie sind durchaus in der Lage, Norwegen zu schlagen. Wenn ich richtig rechne, ist es vielleicht aber gar nicht wichtig, Norwegen zu schlagen, denn dann ist man ja schon im Viertelfinale, wenn man am Samstag gewonnen hat, im zweiten Hauptrundenspiel, dann wird das gar nicht mehr so bedeutend. Dann geht es nur noch darum, ob du Gruppenerster oder Zweiter wirst in der Hauptrunde und dann entscheidet sich ja der Gegner, den du dann im Viertelfinale kriegst. Ich will das jetzt nicht kleinreden und ich bin schon vor dem dritten Schritt, gerade vor dem ersten, aber um deine Frage zu beantworten, Deutschland kann definitiv auch Norwegen schlagen.
Lass uns zum Abschluss noch mal ein bisschen allgemein über das Turnier sprechen. Ihr seid da in Katowice und dort haben natürlich auch die Polen bislang gespielt. Die haben sich schwer getan gegen Saudi-Arabien, haben am Ende das Ding dann noch mal gewonnen. Was ist so dein Eindruck insgesamt von diesem Turnier? Denn du bist ja auch vor 7 Jahren vor Ort gewesen, als Deutschland 2016 Europameister geworden ist in Polen.
Ja, also ich kann das im Moment nur aus Katowice beurteilen und sehe sonst sehr viel im Fernsehen oder auch hier im Presseraum in den Streamingdiensten, was in Schweden passiert. Ich habe noch nicht so die ganz große Handball-Euphorie gesehen, muss ich ehrlich sagen. Auch in der Stadt Katowice ist wenig los, es ist wenig beflaggt. Das hat wahrscheinlich wirtschaftliche Gründe und Budgetgründe, dass die da eben nicht so viel auspacken konnten. Ich habe auch eine Umfrage gesehen an der polnischen Zeitung. Die haben eine Umfrage in der Fußgängerzone in Katowice gemacht und kaum einer wusste, dass hier gerade eine Handball-Weltmeisterschaft stattfindet. Das sieht man aber auch ein bisschen in den Zuschauerzahlen. Ja, wenn Polen spielt, ist die Hütte voll. Das Bodek, die Untertasse mit 11.000 Zuschauern. Aber heute waren es gerade auch mal nur 2.500 oder 3.000. Das ist dann leider auch so, dass wenn der Gastgeber nicht spielt, eben die Euphorie bei den Polen dann doch stark nachlässt. Und dann ist es grundsätzlich so, das hatten wir auch 2019 schon das Phänomen, dass man das Gefühl hat, es werden zwei Weltmeisterschaften gespielt, eine in Schweden und eine in Polen. Und erst wenn diese Turnierstränge sich dann irgendwann mal kreuzen, dann vermischt sich das Ganze. Im Moment ist das so, dass man von Schweden sehr wenig mitkriegt.
Ich höre daraus, das gefällt dir nicht.
Ja, das hast du richtig rausgehört. Ich mag es lieber, wenn es in einer Nation ist und man dann so ein ganzes Land mitnimmt und alle ja auch ein bisschen mit diesem Handballvirus infiziert sind. Darf man das überhaupt noch sagen zur Corona-Zeiten? Wahrscheinlich nicht. Aber ihr wisst, was ich meine und du weißt, was ich meine. Also, dass man alle wirklich mitnimmt und dass in diesem Land dann eben auch so ein bisschen die Emotion hochkocht und die Atmosphäre ein bisschen besser ist. Aber mir ist natürlich auch klar, ein Turnier mit 32 Nationen, das ist groß, das ist schwer auszurichten, das hat ökonomischen Gründe und mittlerweile sind wir hier ja auch in einem Mehrmillionenprojekt. Das können nur sehr wenige Nationen alleine ausrichten.
Unter anderem eben der Deutsche Handballbund, der das ausrichten kann. Wir sehen das ja dann im kommenden Jahr. Klar, da sind weniger Nationen dabei bei der Europameisterschaft, aber Deutschland richtet ja auch 2027 eine Weltmeisterschaft aus und das machen sie auch alleine. Von daher, in Deutschland gibt es eben diese Möglichkeiten noch. Olaf, herzlichen Dank auch für deine klaren Worte am Ende. Damit hätte ich so eigentlich nicht gerechnet, weil ich dachte, da ist ein bisschen mehr Euphorie, dass die Leute in Katowice selber gar nicht wissen, dass da eine Weltmeisterschaft stattfindet. Finde ich sehr, sehr bedenklich und das ist auch erstaunlich, weil die Polen eigentlich eine große Sportnation sind und sehr sportbegeistert. Aber gut, so ist es eben. Und ja, dann sind wir auch am Ende angekommen der heutigen Ausgabe. Alle Informationen bekommt ihr wie immer auf den sozialen Kanälen bei facebook.com/kreisab, bei twitter@kreisab, bei youtube@kreisab könnt ihr die Sendung auch sehen, wenn ihr das möchtet, wenn auch nur mit Logo als Bild im Hintergrund. Und natürlich sind wir auch unterwegs bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Das war's für den Moment. Bis morgen an dieser Stelle. Tschüss.